So, Freunde der Sonne.
Wir sind online, glaube ich. Ja.
Ich glaube, du nimmst auf.
So, entspannte, wie 35 Minuten später? Haben wir es jetzt geschafft, ja?
Nein, du bist 5 Minuten zu spät gekommen.
Ja, ich sage ja, halbe Stunde technische Probleme, 5 Minuten zugeparkt. Also Katastrophe. Aber Jungs, mal ganz ehrlich, wir haben ja jetzt schon 800 Podcasts zusammen aufgenommen. Wie oft war ich zu spät?
Ich würde sagen, schon so 12 Mal.
Kann ich mitzählen.
Alles klar, perfekt.
Ich glaube einmal oder so, um ehrlich zu sein.
Ja.
Ich meine, einmal warst du schon zu spät.
Ich hätte jetzt gesagt, du warst immer pünktlich.
Naja, einmal von 800 ist ganz gut, Arne.
Naja, damit sind es ja jetzt zwei. Und damit bin ich nicht damit.
Zweimal von 800 ist auch okay.
Nee, da bin ich nicht mit zufrieden, das geht.
Simon, wie ist die Statistik prozentual?
2 von 800?
Ja.
Oh je, das weiß ich nicht. So gut bin ich in Mathe nicht.
Okay, wollen wir jetzt
0,125?
Keine Ahnung.
Ich glaube 0,25%.
Gibt es ja noch keine AI-Funktion, die man so gleich mit integriert, wo dann so einen vierten Gesprächspartner hast, der alles...
0,0025.
0,00, nur zwei Nullen?
Also...
Ja, das ist unter meiner Würde. Da fühle ich mich jetzt schlecht, ist einfach so. Da muss ich jetzt durch. Das ist der Bodybuilding-Monk in mir, ne? Da können wir gleich das erste Thema nehmen. Habt ihr noch Einheiten? Hatten wir, glaube ich, schon mal. Habt ihr in letzter Zeit noch mal eine Einheit gehabt, wo ihr euch doch noch mal drüber geärgert habt, dass die schlecht gelaufen? Seid ihr noch mal zurückgefallen in dieses mentale Szenario?
So gut wie gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe zwischenzeitlich schlechte Einheiten, aber das ist jetzt nichts, worüber ich mich aufrege. Hm. Also ich gehe dann nach Hause und komm dann wieder und fang wieder an,
wenn's gut ist, ehrlich gesagt.
Okay.
Bei mir ehrlich gesagt das Gleiche. Also ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, dass sich meine Laune durch das Training groß verändert hat. Also wenn, dann eher im Positiven, einfach weil ich mich danach besser fühle als davor, egal wie das Training am Ende war. Aber dass es einen negativen Effekt auf meine Stimmung hat, könnte ich auch tatsächlich nicht mehr sagen.
Stell dir vor, du gehst nach Hause, sauer auf deine Frau,
weil dein Training schlecht war.
Also früher ist das vielleicht mal vorgekommen, aber auch nicht zu extrem, weil ehrlich gesagt, also mich hat das nie so gejuckt. Schlechte Einheiten kommen und gehen und gehst doch eh wieder rein und dann kannst du das nächste Mal direkt wieder besser machen.
Mhm.
Nee, also nichts, woran ich mich wirklich den ganzen Tag dann aufgeregt habe. Selten vorgekommen, hätte ich gesagt.
Mhm. Interessant, weil ich hatte jetzt mal wieder so eine Einheit und da habe ich mich halt sehr über mich selbst gewundert, dass mich das nicht schlimm oder so, ne? Tatsächlich nicht im Nachgang, aber so in der Einheit mich so negativ so ein bisschen so genervt.
Warum?
Was war?
Genau.
Oh, ich hatte in der Vorwoche an der Hackenschmidt, die echt geil ist, Nebola Hackenschmidt, gibt es wahrscheinlich auch nirgendwo auf der Welt, außer im Victus Gym oder so, oder, ne, also was weiß ich. Die ist echt gut und die habe ich mir halt so gebaut, dass sie halt perfekt für mich passt, weil die sonst auch nicht genug Bewegungsumfang hat. Blablabla, habe ich mir alles zusammengebaut und habe mich dann von 2 Platten auf 4 Platten hochgearbeitet, so auf 7-8 Reps. Und das hat richtig Spaß gemacht und hat auch richtig, richtig gezündet in den Quads. Und dann dachte ich in der Woche drauf, ey geil, jetzt gehe ich wieder hin. Und dann, kennt ihr das, wenn ihr einfach nicht ins Setup findet, du machst, wärmst dich auf und du denkst schon, guckst dreimal, hab ich die jetzt anders eingestellt, die Plattform? Ist das irgendwie ein anderes Polster, was ich unten reingelegt habe? Das ist safe, das kann nicht wahr sein. Und du kommst beim Akklimatisieren, kommst du nicht rein, willst aber auch nicht aufhören so und machst dann trotzdem die 4 Plates und nach 5 Wiederholungen failst du ein.
5 ist aber noch gut, also...
Wenn du vorher 7 geschafft hast.
Ja, aber mit 4 hast du gesagt.
Ja, aber die Woche vorher hatte ich 4 Plates für 7 Wiederholungen als PR.
Und dann 4 Plates drauf. Für 7. Ja. Und dann 5 Plates für...
Nee, auch 4 Plates für 5 Wiederholungen.
Ah, okay.
Und dann gefailed. Weißt du? Und dann denkst du, das hat mich so ein bisschen genervt. Und dann dachte ich so, genau, bist du eigentlich jetzt wieder so zurück in dieses jugendliche Trainingsszenario zurückgekehrt mental? Weißt du, warum nervt dich? Weißt du? Das hat mich so irritiert einfach. Ja,
also hast du dich quasi dann über dich selbst aufgeregt, weil du dich über das Training aufregst?
Genau, ich habe mich darüber aufgeregt, dass ich mich aufrege. Das war es wahrscheinlich eigentlich.
Aber du hast dich nur aufgeregt, also jetzt nichts weiter.
Nein. Ich habe das Training jetzt einfach weitergegangen und war dann auch in Ordnung. Obwohl ich dann bei der zweiten Übung nach der Beinpresse auch bei weniger Leistung auch noch danach erstmal 5 Minuten in der Ecke lag und Kreislauf hatte. Also da ging einfach, an dem Tag war einfach alles Murks.
Ja, wir sind halt auch nicht jünger, ne?
Das habe ich dann auch gedacht, ne? So mit 42 musst du halt irgendwann auch mal, da bist halt kurz vorm Herzinfarkt, ne?
Aber das mit dem Setup kenne ich vor allen Dingen an der Multipresse, wenn ich drücke an der Multipresse, die fucking Bank zu positionieren, das klappt eh nie exakt wie in der Vorwoche und das ist immer Pain. Und da habe ich manchmal auch so Einheiten, da mache ich dann gleiches Gewicht, eigentlich genauso wie du, so in der Vorwoche 5 oder 6 Reps, dann merke ich schon, im Warm-up läuft es nicht so gut. Dann sage ich so, okay, ich erhöhe nicht, sondern ich versuche zu matchen von der letzten Woche und mache dann so 3. So, weißt du? Und streng genommen sind 2 nur gut und der dritte ist schon halb Rücken. So,
weißt du? Aber ja, man kann da nicht davon ablassen. Also man muss wenigstens das Gleiche probieren. Ne?
Ja, weniger machen geht ja nicht. Ist ja auch nicht verwerflich, oder? Also
nee.
Was halt ein Triple.
Nee, war krass. Also ja. Also seit ich im Victus trainiere, ich habe ja eine Zeit lang wirklich nur einmal die Woche da trainiert, jetzt trainiere ich mit einem Klienten sogar 2-mal die Woche wieder da, da sehe ich halt wirklich so Leute, die ich dann auch verfolge, für die das wirklich maximal erstmal den ganzen Tag zerstört, die eine schlechte Einheit haben. So krass.
Also es gab Trainingseinheiten, Simon, falls du dich erinnerst, die haben meinen Tag zerstört, aber nicht auf so eine Art und Weise. Da bin ich, Simon, weißt du noch, als wir am Augustusplatz waren, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, und ich sag so zu dir, ey, kennst du diese Einheiten, wo du fertig bist und weißt, der Tag ist gelaufen? Aber nicht, weil du böse bist oder dich aufgeregt hast, sondern einfach, weil du komplett im Arsch bist und weißt, halt geht nichts mehr.
Ja.
So zu Studiumzeiten ging das halt auch noch. Jetzt eher nicht mehr. Aber sowas kenne ich. Also, dass mir das Training so den Tag quasi verdirbt, das kenne ich. Aber dass es echt Leute gibt, die sich so, das was mit Stoff zu tun, Arne? Also jetzt mal ganz ehrlich, weil sonst...
Also ja, dann da klar, die Personen, die sind, glaube ich, sehr, sehr ein Herz. Und die sind auch sehr, sehr, wie soll ich das sagen? Also ich kenne niemanden außerhalb von England, der so invested ist in dieses Bodybuilding, ist alles so richtig krass. Also wirklich. Also und ich meine das auch nicht negativ, sondern ich finde, sich das anzuschauen, extrem interessant. Wirklich.
Aber das muss es ja auch sein, weil sonst wird das für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Weil wenn ich ein schlechtes Training habe und nach Hause gehe, dann habe ich andere Sachen zu tun. So arbeiten, Frau, Hund und was auch immer. So, weißt du, da kann man sich ja eigentlich fast gar nicht erlauben. Und ich meine, bei dir, Arne, ist es ja wahrscheinlich nicht Tochter, Frau und so weiter. So, da kannst du ja nicht nach Hause gehen und deine Frau schlagen.
Nee. Nein, also wenn mich das jetzt auch noch negativ beeinflusst hätte, nachdem ich den Fuß aufs Gym gesetzt hätte, dann wäre das auch dramatisch gewesen. Ja. Weil, wie du schon sagst, also wir trainieren ja nicht, um sportlich noch damit irgendwie, was weiß ich, einen Pokal zu gewinnen oder so. Oder? Also jetzt im größeren Maße.
Ich versuche Ende des Jahres nochmal einen Pokal zu gewinnen. Da egal, wie klein der ist.
Darauf hinaus.
Ich meine, ich glaube, das hängt ja dann fast eher damit zusammen, wie wichtig das Ganze in deinem Leben ist, egal wie viel du sonst auch außenrum vielleicht noch zu tun hast. Und oft geht da damit einher auch so ein Stück weit, fast schon so deine Identität mit diesem Sport. Also man ist dann halt nicht Thomas, der trainiert, so, der das vielleicht auch sogar wettkampfmäßig macht, sondern es ist halt dann Thomas, der Bodybuilder. Und dann kann ich schon nachvollziehen, wenn dann mal das Training nicht gut läuft, dass es halt dann nicht nur diese eine Einheit ist, die dann nicht gut gelaufen ist, sondern direkt dann das große Ganze in Frage gestellt wird. Also fast schon die Identität, jetzt mal ganz hart gesagt. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann wird es natürlich gefährlich, gell?
Ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass das so ist, ja. Aber
da stelle ich mir halt wieder die Frage, braucht es das, um wirklich in dem Sport sein Maximal rauszuholen, oder braucht es gerade das Bewusstsein, dass man dort flexibler werden muss, um wirklich sein Potenzial maximal zu entfalten? Ich glaube, das ist so die Gretchenfrage bei den Leuten, oder?
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage.
Sehr gute Frage.
Ja und nein. Definitiv. Ich meine, du musst ehrgeizig sein und pushen wollen, um was Signifikantes zu reißen, aber du musst dir auch klar sein, dass wenn du in die eine Richtung übertreibst, dich das auch absolut ausbrennen kann und auch relativ schnell ausbrennen kann. Und ich denke, das sieht man auch so im Powerlifting auch ganz viel. Wenn dann Leute anfangen im Powerlifting und dann so 1-2 Jahre so richtig ambitious sind, so weißt du, und so richtig Gas geben wollen und alles nur Powerlifting ist, und dann verletzen sie sich einmal und dann ist die Identität gefährdet, Simon, so weißt du.
Ja.
Und dann sind sie auch ganz schnell wieder Skateboarder.
So. Ja, das ist absolut also, so. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, also 100%, wie Thomas sagt, auf der einen Seite hilft es sicherlich, weil man halt voll investiert ist und sicherlich mit maximaler Disziplin das Ganze durchzieht. Auf der anderen Seite, wenn man zu verbissen ist und zu sehr an dem Ganzen hängt, glaube ich, kann es auch insofern den Fortschritt negativ beeinflussen, als dass es einen auch sehr schnell schlechte Entscheidungen treffen lässt. Also wenn du dich so aufregst über ein Training, Und das am besten auch noch 3 Tage später. So, dann kannst du davon ausgehen, dass alle anderen Einheiten, die kommen, wahrscheinlich auch nicht so gut werden, weil du dich immer noch so darüber aufregst, dass jetzt diese blöde Hackenschmidt am Sonntag nicht so funktioniert hat, wie sie sollte. So, und dann gehst du mit Wut ins Training und dann, oder vielleicht, ja, eben, du bist sauer und dann sagst du, ach komm, fuck it, ich nehme einfach trotzdem mehr Gewicht als letztes Mal, dann verletzt du dich vielleicht, weil das einfach, wisst ihr, wie ich meine, dann kommt man schnell in so einen negativen Kreislauf rein. Also man kann sich da auch echt selber ins Bein schießen, wenn man es zu sehr will irgendwo.
Es ist auch schwer zu erklären, wo so die Grenze ist. Weißt du, was ich meine? Es ist so, ja, du musst, also wenn du ein Profi bist, egal in was, musst du irgendwie übertreiben in der Sache, als es ein Normalo tun würde, so, weißt du? Aber es gibt auch da Grenzen, die einfach nicht überschritten werden sollten, weil es dann halt ins Negative geht. Und ja, da bin ich absolut bei dir.
Ja, ich glaube, die Szenarien, die ich da sehe, das sind dann aber auch tatsächlich Personen, die dann einfach auch gucken, objektiv nach Zahlen und einfach nach Ursachen suchen und das dann auch schnell versuchen, einfach zu beheben. Also die ist jetzt auch nicht extrem negativ. Aber die dann schon selber sagen, ich glaube, die merken schon selber, dass es sie kurzfristig zu sehr negativ beeinflusst und selbst schon merken, dass das nicht sein kann, nicht sein sollte, es aber nicht abstellen kann.
Aber
weil genau wie Simon schon gesagt hat, weil einfach die Identität da einfach zu stark dran hängt und das,
ne? Ja. Was ich noch sagen wollte dazu ist, weil du ja meintest, die gehen strikt nach Zahlen und so weiter, weil ich mir zwischenzeitlich dachte, das musst du ja auch und das kenne ich eigentlich so von Profi-Bodybuildern nicht. Also was ich meine ist, um dein Training als schlecht zu bewerten, brauchst du ja auch einen Maßstab, ja. Was hast du vorher gemacht? Und die viele Bodybuilder gehen einfach rein ins Training und machen halt irgendwas. Deswegen wäre meine Frage gewesen, wie machen die ein schlechtes Training fest? Weißt du, wenn es eigentlich völlig random Training ist. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, voll.
So eine Art Chris Bumstead, der geht ins Training, weiß vorher eigentlich nicht, was er macht. Das sagt er ja auch. So, weißt du?
Ja.
Und woran machst du dann schlechtes Training fest?
Ja. Klar, es ist dann halt sehr subjektiv, ne? Einfach wie du dich fühlst im Training. Ich meine, das kennt man ja, denke ich schon, dass wenn du hast manche Trainingseinheiten, da bist du im Gym und du machst deine Übungen und selbst wenn du nicht auf das Gewicht gucken würdest, also du wärst blind, okay, das ist gar keine Ahnung, was da auf dem Pin oder auf der Stange oder was auch immer ist, gibt's ja schon so Tage, wo du merkst, oh, es fühlt sich einfach richtig gut und richtig stark an und du hast ein geiles Gefühl im Muskel und du hast das Gefühl, du hast richtig Power, so. Und dann gibt's andere Tage, da, weiß nicht, du machst Seitheben und du, also bei mir ist das ab und zu, die seitliche Schulter ist einfach wie taub, so, ich spüre gar nichts. Mhm. So, ich kann irgendwann nicht mehr, aber es kommt nichts an, obwohl ich eigentlich alles gleich mache wie sonst auch. Also ich glaube, es sind halt dann solche Indikatoren, die dann, anhand derer die Leute das dann bewerten.
Das ist schon sehr, sehr subjektiv. Also
sehr. Weißt du, was ich meine?
Ja, interessant, wenn wir da gerade bei dem Thema sind. Ich habe ja gesagt, ich habe dann die 5 Wiederholungen gemacht. Ja, aber der Reiz, der war halt trotzdem da. Auch wieder dieses gleiche Thema. Ich habe halt null Zugang zum Muskel gekriegt. Auch null, habe mir das Video angeguckt und es sah auch alles völlig off aus. Also gar keine Rhythmik drin. Aber der Reiz war halt trotzdem wieder da. Also es ist halt wieder dieses Video jetzt auch gesagt, dass ich habe die Schulter nicht gespürt. So, dann ist einfach auch so. Ne? Das ist so ein, ja, guck mal, so stehen wir da.
Hat der Reiz dir das gesagt oder wie machst du
das? Ja, hat der Reiz mir das gesagt. Habe ich jetzt einen Wachstumsreiz gesetzt? Habe ich letztens ganz vielen Check-ins gehabt, so, ja, woher weiß ich denn das jetzt die Einheit?
In der nächsten.
Genau. Das weißt du erst, wenn es dann in der nächsten oder übernächsten dann halt bergauf geht. Ja, und wenn, also glaubt ihr, dass, ich habe ja so die Theorie, dass einige Bodybuilder einfach schon so lange trainieren, dass sie tatsächlich unterbewusst so trainieren, dass sie immer, die gehen zwar einfach nur so ins Training machen, was sie wollen, haben aber so das Gefühl, heute mache ich mal mehr, heute mache ich mal intensiver, heute mache ich mal weniger, dass sie wirklich unterbewusst aus einer Erfahrung heraus sagen, das wird mir jetzt gut tun im mittelfristig, langfristigen Prozess oder nur ist nur Gear, ist nur Stoff.
Schwer zu sagen, also ich finde dieses Stoffthema insgesamt, ehrlich gesagt interessiert es mich auch gar nicht so, aber es ist so schwer greifbar, weißt du, das ist so, ich meine, wir haben de facto Studien, die zeigen, dass du dir was ballern kannst und nicht trainieren musst und du wirst Muskeln aufbauen und du wirst auch stärker. So, weißt du? Mhm. Ich finde, das ist so schwer greifbar zu machen, was die machen müssen oder nicht machen müssen. Ich meine, die wachsen buchstäblich ohne etwas zu tun. Weißt du, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Unser einer kann sich das nicht erlauben, so würde ich sagen. Ich meine, wenn du ins Training gehst und schon den Ansporn hast, das ist ja das Schöne, wenn du weißt, wie man zum Muskelversagen trainiert. Ja, du kannst mal Einheiten freestylen. Wenn du trotzdem weißt, wie du ballerst und ans Limit gehen kannst, dann ist das auch verkraftbar. Und ich denke, das machen letztendlich auch viele Bodybuilder, selbst wenn sie keine feste Struktur im Plan haben. Sie trainieren trotzdem hart und sehr, sehr nah ans Limit. Aber ich weiß nicht, auf Dauer, ich denke, ein Enhanced-Athlet kommt damit auf Dauer besser durch als unser einer, weil er halt wächst, theoretisch auch ohne was, zumindest zu einem gewissen Grad. Schwer zu sagen.
Ja, wird, ist halt nie messbar zu machen, ne? Wirst halt nie rauskriegen. Ja,
also es ist generell dieses ganze Thema mit Stoffen und Enhanced sein. Also ich habe da nichts gegen, ne? Ich habe nichts gegen die Leute. Aber das verfuscht und verfälscht einfach so viel in unserer Szene, so, weißt du? Weil die Leute sind zu blind, Mann. Die sind so blind. So, weißt du? Nein, der ist nicht davon gewachsen, weil er das so super macht und toll macht und weiß. Weißt du? Er wächst, weil er genetisch gut ist, ballert und sich auch noch im Training anstrengt, so, weißt du. Aber ich wage sehr oft zu bezweifeln, dass das bei dir gut funktionieren wird. Aber das werden die Leute bis zum Ende nicht verstehen, so, weißt du. Die gucken sich einen absolut monströsen Bodybuilder an und teilweise denken die, der stofft nicht, der hat das alles so geschafft. So, weißt du? Diese Leute gibt's, es gibt sie wirklich. Und das ist halt so, der Fluch in der Szene.
Vor allem, absolut, stimme ich dir voll zu. Und vor allem, was ich auch immer sehr schwierig finde bei dem ganzen Stoffthema, also was so den Einfluss von dieser Variable anbelangt, es ist ja keine fixe Variable, dass du sagen kannst, okay, wenn du stoffst, dann bringt das bei jedem 20% mehr Muskelmasse. Keine Ahnung, bei dir können es 5% mehr sein, beim nächsten können es 45% mehr sein. Es ist überhaupt nicht einsehbar, wie groß dieser Effekt von dieser Variable ist, weil der einfach auch von Individuum zu Individuum variiert. Ne? Und das macht's halt unfassbar schwierig, dann rauszukristallisieren, so, woran liegt das jetzt, dass der jetzt XY Kilo an Muskulatur aufgebaut hat?
Ne? Plus, also, dass du dann auch überlegen musst, wie viel dann davon reinfliegt. Das ist natürlich auch nochmal
eine Variable. Und das auch noch, ja.
Und mir wäre das ja prinzipiell völlig egal, weil ich weiß damit umzugehen, beziehungsweise ich gehe damit gar nicht um, weil es mir egal ist. So, weißt du? Nur diese Szene, in der wir uns aufhalten, die ist teilweise so beschränkt und zurückgeblieben, dass es echt schmerzhaft ist. So, weißt du? Die wissen damit nicht umzugehen und das nicht einzuordnen und einschätzen zu können. Und da denkst du dir manchmal so, Junge, Junge, Junge,
aber
wie kommt ihr eigentlich durchs Leben?
Findest du nicht, dass das in den letzten ein, zwei Jahren schon sehr stark auch in der Enhanced-Szene in die Science-Richtung gegangen ist? Also im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, ja, aber auch im englischsprachigen Raum. Ja,
das beobachtet man immer wieder. Damals, als alles angefangen hat mit Instagram und so weiter. Ja, wer hat immer gemotzt und gemeckert und sich gegen Instagram gesträubt? Am Anfang waren es immer die Hardcore-Bodybuilder. Ja, hier vor der Kamera rumtanzen und Schickimicki machen, geht mal lieber trainieren. Was ist dann ein, zwei Jahre später passiert, als alle gemerkt haben, oh, damit lässt sich Geld verdienen und Sponsoren ans Land ziehen? Alle Bodybuilder sind plötzlich Schickimicki-Mäuse geworden und tanzen auf Instagram und TikTok rum. Und genau denselben Verlauf hattest du zum Beispiel auch in der Science-Welt, beziehungsweise mit Science. Am Anfang alle Bodybuilder, macht mal euren Scheiß, hier ist Science. Und jetzt versucht ihr der letzte Bodybuilder irgendwelche Science-Fakten zu erklären bei Instagram. Wo ich mir immer denke, warum bleibst du nicht einfach bei dem, was du vorher gemacht hast? Das steht dir auch besser, weißt du? Weil sobald die dann den Mund aufmachen, nicht alle, aber viele, da kommt nur Müll raus, so, weißt du? Und du denkst dir so, warum tust du dir das selber an? Du verlierst komplett an Kredibilität. Jeder im Internet nimmt dich auseinander, der halbwegs Plan hat von Science, so, weißt du? Warum versuchst du überhaupt in diese Sparte reinzukommen? Und diese Entwicklung siehst du. Du hast sie insgesamt mit Instagram gesehen. Jetzt siehst du zum Beispiel mit Science. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben schon alles ausgemaxt. Ich wüsste nicht, was da noch folgen könnte.
Ja, das hat man immer gedacht, dass irgendwas, ja, was soll da noch kommen, ja.
Schon so ein bisschen Heuchler, muss ich sagen, viele.
Ja, gut. Ich kann das wirklich ja nur für den deutschsprachigen Raum sagen. Und ich verfolge natürlich auch nur die Leute, die eigentlich sehr, sehr sinnvolle Sachen machen, die das dann auch sehr, sehr ernst nehmen. Auch wenn sie enhancen zum Beispiel. Also das ist auch kein Quatsch zu erzählen. Aber diese Tendenz, dass natürlich jeder jetzt was vom Kuchen abhaben will, das finde ich auch schon ein bisschen auffällig, fragwürdig, wie du schon sagst. Ne? Jeder ist jetzt dabei. Jeder hat die Studien, jeder hat einen PubMed-Zugang und hat das alles gelesen. Brauchen wir doch gar nicht, oder? Also es muss doch nicht jeder alle Studien gelesen haben, um ein Coach sein zu dürfen, um TikTok-Account zu haben. Aber es ist ja mittlerweile eigentlich, ist es ja schon quasi die Einstiegshürde, so, sonst darfst du das ja gar nicht mehr machen, habe ich schon so das Gefühl. Weißt du?
Also ich gebe dir völlig recht, wenn so Markus Rühl anfangen würde, jetzt mit Kittel vor die Kamera zu treten, nein, oder? Also es ist gut so, dass er das macht, was er macht. So. Also deswegen ist er auch der er ist. Ich verstehe nicht, warum die alle auf den Zug aufspringen wollen. Vor allen Dingen auch so keine Ahnung zu haben und es trotzdem zu machen. Ich denke mir immer nur so, warum? Ich trau mich nicht in Gebiete rein, von denen ich keine Ahnung habe. So, weißt du? Deswegen bin ich auch noch kein Trader wie Simon.
Also Simon ist Trader.
Weil ich davon noch keine Ahnung habe. Na, ja. So, er ist auf dem. Aber deswegen äußert er sich noch nicht online. So, weil er halt erst auf dem Weg ist.
Ich nur über auch, Thomas. Ich habe auch gehört, er weiß gar nicht, wann die Börsen öffnen und schließen so richtig. Also von deiner Seite.
Er ist noch ein absoluter Anfänger.
Okay, also wir wollen jetzt hier nicht am Ende, oder wollt ihr am Ende noch eure Investment- und Portfolio-Tipps raushauen?
Mache ich nicht. Ich behalte das für mich. Nur Simon kennt mein Portfolio.
Ja. Und der wir sind so. Im Austausch, aber ansonsten kommt da nichts an die Öffentlichkeit.
Warum auch so? Weil ich denke immer nur den ganzen YouTubern und Instagramern, die in die Richtung arbeiten, warum solltest du alles verraten und nicht einfach selber die Kohle machen? Weißt du, irgendwie ist das strange.
Irgendwie, ja. Vielleicht läuft es halt dann doch nicht so gut. Ja,
vielleicht.
Moin Moin aus Hamburg nochmals. Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören. So, was wollten wir denn noch besprechen? Genau, ich hatte ja den Fragensticker rausgehauen. Genau, Thomas, warum machst du denn keine Kniebeugen mehr?
Ich kann es dir ganz genau sagen. Als ich nach Leipzig gezogen bin, ungefähr 2016, ich habe die ganze Zeit gekniebeugt und ich glaube die 4 Jahre davor auch. Also einen ganz schön langen Zeitraum habe ich Kniebeugen gemacht. Weißt du, was mir Kniebeugen gebracht haben? Hexenschuss, kaputte Knie. Nee, und vor allen Dingen keine Beine. So, weißt du, was ich meine? Ja, Simon, brauchst gar nicht zu lachen. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ewig gebeugt, als ich mehr in die Richtung Powerlifting trainiert habe. Und irgendwann habe ich halt nicht mehr in die Richtung Powerlifting trainiert und deswegen habe ich auch nicht gebeugt. Aber ich glaube, darauf wolltest du auch gar nicht so hinaus, Arne, oder?
Nee, am Ende ist eher die Frage, und ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig oder vielleicht auch nicht, sollte jemand, der mit Hypertrophie anfängt, also primär Hypertrophie als Ziel hat, sollte er die Basics erlernen oder muss er das gar nicht mehr? Würdet ihr ihm das empfehlen?
Ich persönlich glaube, dass das früher so ein Dogma war, zu sagen, du musst die Grundübung drin haben, du musst die können, du musst die beherrschen. Für mich gesprochen, wenn du Bock darauf hast, mach, wenn du hypertrophieren willst, ohne Grundübung, mach. So, weißt du, brauchen tust du sie nicht. Was machen sie speziell anders als andere Übungen?
Ja, also stimme ich definitiv zu. Wenn es rein, also wirklich rein um Hypertrophie geht und es gibt kein anderes übergeordnetes oder zweitrangiges Ziel, dann stimme ich zu, dann ist es absolut kein Muss. Ich denke, sie solche Bewegungsmuster zu beherrschen, hat durchaus auch andere Vorteile, aber da reden wir dann nicht von rein Hypertrophiezwecken. Deswegen, wenn es nur um Muskelaufbau geht, nee, muss man in meinen Augen absolut nicht machen.
Simon, eine Frage. Mhm. Hast du da deine Ansicht verändert? Weil ich war definitiv vor Jahren, 10 Jahren oder so, ich hätte mich nie getraut, einen Plan zu schreiben, wo nicht irgendwie Kniebeugen mit drin sind. Und die müssen auch am Anfang gemacht werden, weil sonst ist alles falsch und du hast keinen Plan. Heute sehe ich das mittlerweile ganz, ganz anders. Also du brauchst es absolut nicht. Wenn du Bock hast und deine Beine damit gut wachsen, im Gegensatz zu mir, dann mach sie sehr, sehr gerne. Ja. Aber brauchen tue ich definitiv nicht.
Ja, absolut. War bei mir früher auch völlig anders. Also ich war auch total in meinem Grundübungen, vor allem alles, was mit der Langhantel ist deutlich besser. Film so und habe durchaus auch vielleicht Trainingspläne hier und da mal belächelt, wenn das dann entweder keine freien Übungen waren oder wie du gesagt hast, zumindest nicht an erster Stelle, oder? So nach dem Motto, so, hey, wieso kommt Kniebeugen als dritte Übung? Das macht gar keinen Sinn. Ja. So Beinstrecker als erstes, was? Voll falsch. So, das war immer so die erste Reaktion, gell? Aber nee, komplett, also bin ich ganz, ganz weg davon. Ne?
Also ich würde es halt auch, genau, rein jetzt von den Mechanismen brauchen wir es halt überhaupt nicht. Wo ich noch so ein bisschen reingehen würde, ist halt das Thema, du lernst natürlich bei den Übungen, wenn du dich da ans Limit pusht und das natürlich auch versuchst, technisch sicher zu machen, lernst du schon in gewisser Weise auch Intensität und aus der Komfortzone rauszugehen, noch mehr aus der Komfortzone rauszugehen. Also wirklich schwer zu heben, wirklich schwer zu beugen. Das sind halt so Erfahrungen, die natürlich auch später dann an einem anderen Szenario natürlich, von denen du profitierst, ne, die du dann übertragen kannst. Und wenn du das nie gehabt hast, dann glaube ich schon, dass du da in gewisser Weise ein paar Potenzialpunkte vielleicht lassen kannst. Das würde ich schon so ein bisschen mit ins Feld führen. Aber da sind wir dann wieder bei den Leuten, wo wir sagen, die wirklich all in gehen. Das fehlt ihnen dann vielleicht mal irgendwo oder so.
Ja, aber jetzt auf der anderen Seite, also ich will dich jetzt nicht angreifen, aber warum kannst du niemanden
sicherer
ans Limit gehen lassen? Weil ich hätte mich gefreut, wenn mir damals jemand gesagt hätte so, Thomas, dein Deadlift, also du gibst schon richtig Gas, so, weißt du, aber so geil sieht das trotzdem nicht aus.
Ja, also ich meine nicht, dass du nicht lernst, bis ans Muskelversagen zu trainieren. Das sowieso eher in der Beinpresse. Aber mal hinzugehen zu einer Einheit und zu sagen, boah, ich will jetzt heute, keine Ahnung, 200 Kilo ADLs für 4 Wiederholungen. Und das macht dir Angst. Weißt du, du weißt, das ist so dieses, das macht mir schon innerlich eine Unruhe. Das meine ich eher, dass du dich da pusht, nicht jetzt körperlich.
Also weißt mental.
Du? Mental, das ist ein mentaler Aspekt.
Okay.
Nicht das Ausbelasten der Muskulatur. Das brauchst du nicht mit der Kniebeuge machen, das ist völlig klar. Ne?
Also mental hat mich immer eine Kniebeuge am meisten gefordert, immer. Egal, was ich gemacht habe, ob ich ADLs gemacht habe, Deadlifts gemacht habe, wie gesagt, früher sehr, sehr viel, oder Bankdrücken gemacht habe, die haben mich nie gejuckt, aber Kniebeugen, da hatte ich genau dieses Gefühl, was du beschrieben hast. Weil Kniebeuge ist de facto die Übung, die dich einfach zerquetschen kann. Ein ADL ist mir scheißegal, ich kann einfach die Stange loslassen. Deadlifts genauso. Bankdrücken, keine Ahnung. Ich meine, rein theoretisch kann die Hantel dich auch teilen, aber irgendwie hat man es immer mit Spotter gemacht und so, da war das nicht das Ding. Aber vor Kniebeugen hatte ich persönlich immer den allergrößten Respekt. Wie sieht's bei dir aus, Simon?
100% das Gleiche. Ja. Immer die Kniebeuge, mit der ich am allermeisten gestruggelt habe. Immer.
Und Simon konnte strugglen im Training. Ich habe Simon, glaube ich, ein Jahr gecoacht oder so. Ein halbes Jahr. Irgendwie sowas.
Ja, bestimmt, ja.
Junge, Simons Trainingsvideos. Du dachtest einen Vulkan bringen. Wirklich. Der Typ geht so ans Limit. Arne, das hast du noch, glaube ich, noch nicht gesehen. Also Simon ist noch mal Next Level, was Intensität angeht.
Du sagst, da waren ein paar fiese Grinder dabei, oder?
Ja, ja. Also keine, nichts Unschönes oder so, aber einfach absolute Grinder. Ich weiß, bei Simon haben wir auch so ganz dumme Sachen gemacht. Also wir haben erst seine normalen Sachen
unorthodox
gemacht und dann die Singles gemacht, weil das bei ihm besser aber funktioniert hat.
Thomas, ich sag dir, das war für mich damals der absolute Game Changer.
Ich weiß.
Immer so gestruggelt mit Singles im Kniebeugen meine Reps im Vergleich zu den Singles standen in keinerlei Verhältnis. So. Ja. Und seitdem du dann die Idee gebracht hast, so lass doch mal das Ganze umdrehen und ich die Singles am Ende vom Training gemacht habe, ab dem Zeitpunkt habe ich nur Bestleistung aufgestellt im Beugen.
Und so rein logisch.
Ja.
Richtig dumm. Also weißt du, was ich meine?
Im ermüdeten Zustand
dann noch die schwersten Gewichte zu bewegen. Und das ist das Schöne am Training, dass manchmal musst du einfach unlogische Sachen einfach ausprobieren. Also, weißt du, wenn alles nicht greift, so wie du es dir vorstellst, dann switchst du einfach mal und guckst einfach, was es gibt.
Es ist wirklich so, ja. Eben, wenn das nicht funktioniert, was in deiner Logik eigentlich der beste Ansatz wäre, ja, dann machst du halt mal genau andersrum.
Aber das sage ich zum Beispiel auch sehr, sehr oft im Coaching, speziell im Powerlifting. Ich finde, für Bodybuilding ist es nicht wirklich so relevant. Aber im Powerlifting war es ganz, ganz oft so, dass ich meinem Gegenüber gesagt habe, pass auf, wir fangen an mit den für mich logischen Sachen. Weißt du? Und wenn das nicht funktioniert, dann versuchen wir auch mal was Unlogisches. So, weißt du? Kannst du ja vorher nicht, dass jemand besser Singles macht, nachdem er 10er gebeugt hat.
Ja, das war schon wild, ja.
Das wird jetzt zum Trend, du.
Ja, lass den Podcast trenden lassen und dann
machen wir alle. Dann machen es auf einmal alle.
Ja, wir können ein Trainingsprogramm schreiben.
Kurze Zwischenfrage, ich bin da ja gar nicht drin. Ist Powerlifting, wächst Powerlifting oder schrumpft Powerlifting?
Boah, das ist eine gute Frage, die ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten kann. Ich hätte gesagt, so rein vom Gefühl, dass es stagniert oder vielleicht ein bisschen zurückgeht. Ich mag mich aber auch komplett täuschen, weiß es nicht.
Ja, ich kann es auch tatsächlich nicht sagen, wie da der aktuelle Stand ist.
Ich habe jetzt wenig. Nicht das Gefühl gehabt, zum Beispiel auch jetzt die letzte DM, die war ja vor ein oder zwei Wochen gerade mal.
Genau.
Und ich finde, die ist nicht so durch die Decke gegangen wie manch andere Jahre, dass man so mitbekommen hat, weißt du, Social Media mäßig und so weiter. Aber wie gesagt, ich mag mich auch komplett täuschen. Aber irgendwie ist das schon mal krasser an mich herangetragen worden. Deswegen, Zahlen kenne ich aber keine.
Was würdet ihr denn sagen, wie lange ist so eine Powerlifting-Karriere im Durchschnitt, wenn jemand anfängt und...
Eineinhalb Jahre.
Anderthalb Jahre.
Crazy. Boah, ich glaube, im Powerlifting den Durchschnitt schwierig, weil ich glaube, die Bandbreite ist extrem groß. Also von manchen Leuten, die nehmen das eine Saison lang mit und dann, wie Thomas gesagt hat, die brennen dann aus und sind dann nach ein oder eineinhalb Jahren von der Bildfläche verschwunden.
Ja.
Bis hin zu, ich meine, wenn man sich teilweise die Masters-Klassen anguckt, was da noch für Leistungen aufgestellt werden, mit weit über 40, über 50, über 60, die das wirklich dann schon jahrzehntelang machen. Also die Bandbreite ist enorm.
Finde, das hat so einen leichten Touch von American Football, weißt du? Du hast die Quarterbacks, die scheinbar sehr, sehr lange im Sport sind und in der Liga sind, so ein Tom Brady, keine Ahnung, 10, 12 Jahre oder so. Und das vermittelt manchmal den Eindruck, dass die Karrieren lang sind, ja. Aber ich will jetzt nicht lügen, ich gucke das auch gleich nach. Ich glaube, die Standard-NFL-Karriere ist 2,5 Jahre oder so. Wir haben darüber mal eine Doku geguckt in der Uni und ich war so verblüfft, wie kurz die durchschnittliche Karriere ist, ja, weil wie gesagt, du kennst einen Tom Brady und denkst so, der spielt halt immer, so, weißt du, aber Tom Brady ist ein Quarterback, der wird nicht verheizt im ganzen Getümmel, so, weißt du, und deswegen, ich schaue jetzt einmal kurz nach, wie lange eine NFL-Karriere im Schnitt dauert, redet ruhig weiter.
Okay, also du meinst, wahrscheinlich haben wir da einfach eine sehr, sehr falsche Wahrnehmung, wie es halt wahrscheinlich in der Realität
ist. Ich wollte damit nur sagen, dass Simon mit der Bandbreite recht, weil du hast solche Leute, zum Beispiel Pascal Su, um jemanden Bekannten zu nennen, oder Sascha Stendebach oder wen auch immer, die gefühlt immer da sind und auch irgendwie immer da bleiben. Natürlich nicht für immer, aber du denkst, die Karriere dauert lang, aber aufgrund der großen Bandbreite an Leuten, die kurz reinkommen, ein Jahr drin sind und dann wieder aufhören, denke ich im Schnitt zumindest die Powerlifting-Karriere deutlich kürzer, als man annimmt.
Ja, wäre meine gleiche Vermutung, ja.
So, Chechi, sag uns das. 3,3 Jahre NFL-Karriere im Schnitt. Und das ist, Running Backs haben die kürzeste Karriere, oft nur circa 2,5 Jahre. Quarterbacks 10 Jahre. Offensive Linemen 3 bis 6 Jahre. Im Schnitt 3,3 Jahre. Hättet ihr das gedacht?
Also
im Fußball oder im Basketball ist es doch sehr, sehr untypisch, eine Karriere zu haben. Außer wenn ihr ich seid. die 3,3 Jahre dauern. Ja. Also es ist crazy. Und ich glaube, dieses Muster haben wir auch beim Powerlifting. Wahrscheinlich sogar noch kürzer.
Mhm. Ja, also ich hätte jetzt gedacht, auch ihr, dass du gesagt hättest, dass das ein bisschen schrumpft, aber das ist auch nur meine Wahrnehmung. Und dass viele Athleten, die ich vielleicht so seit 2, 3 Jahren kenne, jetzt auch so in dem Sinne ausbrennen, dass sie jetzt auch noch dieses Ganze jetzt entweder laufen oder von mir aus auch noch Tischtennis spielen nebenbei, you name it, whatever, ne, dass die schnell in diesen Modus kommen. Ich kann das nicht mehr ganz machen. Das Leben ist zu kurz. Ich kann das nicht mehr. Weißt du, dieses sich so investieren für so lange Zeit, dass man sagt, guck mal, du hast doch das Potenzial, aber sie können, also im Idealfall ist das bestimmt, soll auch jeder selbst entscheiden, aber ich habe so das Gefühl, den jungen Leuten geht es so ab, sie können sich nicht mehr lang genug in Edmonton. Sie haben Angst, dieses Fear of Missing Out, und da ist ein Jahr schon lang, 2 sind super lang und 5 Jahre ist so, boah, weiß ich nicht, ob ich, da muss ich glaube ich nochmal was anderes machen, sonst, ich werde ja bald 30, das ist das Leben ja vorbei. Weißt du, also so eine Wahrnehmung von mir.
Kann aber auch damit zusammenhängen, dass es vielleicht sehr, sehr eintönig ist, Powerlifting zu machen. Also besonders spektakulär und abwechslungsreich, hätte ich gesagt, ist Powerlifting jetzt nicht. Und ich muss auch sagen, ich denke immer, Powerlifting geht halt echt auf die Knochen. ich persönlich denke, nicht alle sind für Powerlifting gemacht. Powerlifting, man, die ganze Zeit die Mainlifts ballern, da kannst du nicht aussehen wie eine Ballerina. Da darfst du nicht aussehen wie ich. So schmächtig, eher drahtig vom Körperbau, weißt du? Da musst du ein richtiger Holzfäller sein. Da brauchst du breite Gelenke. Da musst du schon so eine Art Neandertaler sein, so, weißt du, der diesen ganzen Verschleiß ab kann. Und ich glaube, viele können das halt einfach nicht, weil erstens planen sie schlecht, sie trainieren auch schlecht, das muss man auch mal sagen. Und gerade dann die zerbrechlichen Körper, die machen das einfach nicht lange mit. Ja. Meine Meinung, ich habe dazu keine Statistiken, aber so würde ich sehen.
Kann ich schon verstehen.
Ja, ich meine, es macht ja schon auch Sinn, wenn man sich mal den Sport anguckt. Die Bewegungsmuster, die man da absolviert, jetzt in den drei Disziplinen, und dann, wie viele Trainings dann aufgebaut sind, du hast schon gesagt, vieles auch sicherlich eher suboptimal, aber es ist schon sehr, es kann schon sehr schnell in eine Richtung gehen, wo es super einseitig wird und du eigentlich immer die gleichen Bewegungsmuster durchführst. Also beispielsweise Kniebeugen und Kreuzheben. Alles in der Sagittalebene. Nur Beugen, Strecken, Beugen, Strecken, Beugen, Strecken. Sowohl was Kniegelenk als auch was Hüftgelenk angeht. Und das halt in verschiedensten Varianten. Machst halt normale Kniebeugen, machst halber Kniebeugen, machst pausierte Kniebeugen, machst Frontkniebeugen, was auch immer. Aber es ist halt immer irgendwie eine Kniebeuge. So, und du am Ende des Jahres, ich weiß nicht, wie viele tausende gleiche Bewegungen unter schwerer Last. Ich meine, es ist relativ naheliegend, dass dann, ja, die Verletzungswahrscheinlichkeit durch solche Overuse-Injuries durchaus zumindest mal nicht ganz unwahrscheinlich ist, ne? Ich meine, klar, in anderen Sportarten, wie jetzt Laufen beispielsweise, natürlich auch sehr, sehr bekannt für allmögliche Verletzungen durch Overuse-Injuries, weil du einfach so viele gleiche Bewegungen machst. Du machst ja ständig, du machst nur immer das Gleiche. So, und das pro Lauf machst du ja tausende Schritte, ne? Natürlich ist die Last hier geringer, unter der du agierst, aber es sind halt dann noch mehr Reps, ne? Und eigentlich ist es Powerlifting gar nicht so viel anders, nur dass du es halt mit mehr Gewicht machst. Und wie Thomas sagt, du musst dann schon eine gewisse eine gewisse Resistenz mitbringen von Haus aus. Ansonsten wird es definitiv schwierig, wenn du da alle zwei Monate wegen irgendeiner Verletzung halt aussetzen musst, ne? Und keine Kontinuität im Training zustande kommen kann.
Laufen okay. Habe ich immer gehasst, by the way. Ehrlich, ich, das erschließt sich mir bis heute nicht. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich es einfach in meiner Vergangenheit so, so viel gemacht habe. Ich habe von 7 Jahren bis 21 Jahren Basketball gespielt. Und das ist ja nicht nur auf dem Platz hin und her laufen. So, weißt du, wenn du trainingsfrei hast, musst du laufen gehen oder was auch immer, dich irgendwie fit halten. Und Laufen ist bis heute eine Sache, wo ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit jemals wieder anfange, weil Laufen ist mir so auf den Sack gegangen. Ich habe so viele Kilometer mit meinen Beinen gemacht, so, weißt du, was ich meine? Und wenn ich laufen gehen musste oder wir in der Vorbereitung laufen gegangen sind mit der Mannschaft, gehasst. Und ich habe echt gerne trainiert, so, weißt du, aber Laufen ist so lame und ich konnte es nicht ab. Und als das vorbei war, dachte ich so, nice, das kommt nie wieder.
Ja, du hast einfach dein Lebenspensum in der Zeit wahrscheinlich damals schon überschritten.
Das ist sehr gut möglich. Ja. Und schon direkt die ganzen overused Injuries mitgenommen.
Ah, okay.
Vorstellbar.
Okay. Ja, aber ja, gut. Ich glaube, ist aber im Bodybuilding sehe ich das gleiche Szenario, den Trend. Und das, ich will das gar nicht positiv oder negativ bewerten. Weil ich, wie gesagt, wir haben ja am Anfang auch das Thema gehabt, ich glaube, dass man auch sehr, sehr davon profitiert, auch mal den Fokus auf andere Sachen zu legen. Ne? Also
absolut. Von daher. Ich denke, da gibt's auch keine richtig oder falsch. Mein Gott, Nee. Mach doch, worauf du Bock hast. So, weißt du?
Nee, das nicht. Aber was ich immer schade finde, ist, wenn ich Menschen sehe, wo ich Potenzial sehe für irgendwas und sie es deswegen nicht durchziehen können, weil sie Angst haben, was zu verpassen. Dann finde ich schon schade. Wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht sollte es dann nicht sein, weil ich meine, Potenzial im Sinne von dem Körperlichen, denke ich mal, ja, meinst du jetzt. Genau. Okay, aber mental war das Potenzial dann halt doch nicht da oder ja, psychisch, klar. So, weißt du. Von daher war es auch nur halbes Potenzial und keine Ahnung, es gehört halt beides dazu, von daher. Okay, aber ich merke, dich wurmt irgendwas, Arne.
Es ist Midlife-Crisis jetzt, glaube ich.
Ah ja, okay.
Nee, also ich glaube eher, um das einmal öffentlich zu sagen, ich habe das jetzt schon ganz oft die letzten Wochen im Kopf gehabt, ich sag mal so vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, die meisten, die jetzt zuhören, kennen bestimmt Lyle McDonald. Ich glaube, der ist ja für mich, war der immer so der Inbegriff für den alten, verbitterten Mann. Ja, können die meisten, die den kennen, glaube ich, nachempfinden. Damals, ich weiß gar nicht, wer das war, Pascal Flor, glaube ich, von Revive Stronger. Der hat mal zu mir gesagt, Arne, schon von damals, du bist schon so lange in diesem Business. Ich finde das super bemerkenswert, wie du das alles ertragen kannst, weil du das alles schon so viele Trends gesehen hast, schon so viel gesehen hast, so viel kommen und gehen gesehen hast. Und dann dachte ich so, nee, Quatsch, wieso? Verstehe ich nicht. Und jetzt bin ich in dem Alter, halt 18 Jahre in dem Sport oder 19 sogar und 15 Jahre im Coaching Business sozusagen, wo ich sagen kann, ich weiß irgendwie, warum der so ist, zum gewissen Grad. Ja. Also ich kann das verstehen, wenn jetzt wieder irgendein neuer Trend kommt oder irgendwas und alle glauben, das ist es. Und weißt du, und dann sitze ich hier und denke, Arne, du bist wirklich so alt geworden, dass du denkst, auch das wird wieder gehen und dann wird was Neues kommen und irgendwann wird das auch wieder kommen. Weißt du, also ich bin jetzt in dem Alter, wo ich so als alter Mann von oben herab gucke und denke.
Und meckerst.
Ja, und anfangen innerlich so zu meckern. Ja, ich glaube, ich bin jetzt so alt. Es ist hart.
Also ich verstehe zu 110%, was du meinst. Dieses, ich kann Lyle McDonald langsam verstehen, weil ich glaube, wenn du genug in der Szene drin bist, gerade auch in der Fitnessbubble, du fängst an, Dinge besser zu verstehen, wenn du einfach ewig drin bist. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Paul Carter, ja, wie kennt wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, wie der teilweise mit Leuten umgeht. Ich find's over the top teilweise, aber ich kann's stellenweise auch verstehen, weil die Leute online sind. Ich meine, ich hab's ja schon am Anfang des Podcasts gesagt, auch in der Szene, online, da findest du Leute, wo du dir denkst, Junge, was ist los mit euch? Also wenn ich manchmal Kommentare bei mir lese, denke ich nur so, das musstest du jetzt unbedingt schreiben? Das lag dir so auf der Seele, dass du mir das jetzt schreiben musstest? Wie dumm bist du eigentlich? Entschuldigung, wenn ich so sage, aber es ist einfach so, weißt du? Und ich kann teilweise dieses verbittert sein, auch echt teilweise nachvollziehen, so, weißt du? Ich meine, klar, es ist immer noch eine Sache, wie man damit umgeht und wie man das auch nach außen trägt. Aber ich kann es zumindest besser verstehen, wenn ihr das versteht, was ich meine. Weil in manchen Leuten, und es geht hier eigentlich nur um Leute, es geht einfach eigentlich nur um den Austausch mit anderen oder wisst ihr, also die Konfrontation mit anderen. Und manche Leute, denen kannst du nicht helfen. Und ich kann verstehen, wenn irgendwann so diese Grenze erreicht wurde, wo du einfach sagst, fuck it, so, wozu soll ich noch nett sein? So, manche Leute sind so schwer, so komisch, dass du wahrscheinlich dann komplett zu einem Lyle McDonald oder Paul Carter.
Also, ja, und das finde ich halt so schade. Das sind ja grundsätzlich ja Menschen, die könnten ja, gerade weil sie da stehen, wo sie stehen, so viel mitgeben, machen sich's aber damit kaputt, dass sie es in der Kommunikation mit ihrem Ego nicht klarkriegen, damit zu dealen.
Aber willst du mir sagen, dass diese Leute anderen nichts mitgegeben haben? Also ich finde, die geben ganz schön viel mit und ich finde, ganz viele nehmen das für selbstverständlich und sind maximal respektlos in der Sache, dass sie so viel auch for free geben. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass speziell diese zwei Leute anderen nie was gegeben hätten. Ganz
nein, die, also zu Zeiten haben sie das sehr gut getan, aber mittlerweile glaube ich, dass viele einfach nicht mehr hinhören aufgrund der Darreichungsform und des Tons. Ne? Also das habe ich ja dir auch schon mal gesagt. Ich kann mir die Podcasts nicht anhören. Es geht einfach nicht. Das ist so eine innere Sache bei mir, dass ich mit solchen Menschen, die so über andere Menschen sprechen, auch wenn sie dumm sind in deren, sie beleidigen und so weiter. Möchte mit solchen Menschen, das ist einfach so eine Sache in meinem Alter, wo ich sage, ich will mit dem ganzen Drama und dem ganzen negativen Bullshit nichts zu tun haben, um sich über was zu echauffieren. Wer hat jetzt recht, wenn es um irgendeinen Hypertrophie-Mechanismus geht? Alter, das ist so fucking unwichtig auf dieser fucking Welt, sorry.
Ja, aber denen ist es wichtig.
Ja, aber
nee. Ja, aber das musst du auch akzeptieren. Denen ist es wichtig. Nur weil es für dich nicht wichtig ist, heißt nicht, dass sie sich damit nicht befassen können.
Das sage ich ja nicht. Das sage ich ja nicht. Aber es geht immer noch um Umgang.
Ja.
Und random, weißt du so, ich weiß, wo du herkommst, aber random zu sagen, es gibt eine Personengruppe, die ist dumm, so, weißt du, das macht man einfach.
Nein, das macht man noch nicht.
Das ist einfach so eine Sache. Ich glaube, wir kommen hier von in den falschen Themenbereich.
Nee, glaube ich nicht.
Ja, ich mein, doch. Ich weiß, was du meinst.
Was für ein Thema haben wir? Ich bin ja voll auf deiner Seite. Ich habe auch immer gesagt, ich höre den Podcast nur aufgrund der Info, weil ich halt filtern kann. So, ich weiß, dass sie gute Infos geben und deswegen höre ich's. So, weißt du, mir ist relativ egal, ob Paul Carter einen Anfall hat oder nicht. Ich sag ja, ich weiß ja, dass die sehr, sehr guten Mehrwert geben. So, weißt du, okay, du sagst, du hörst gar nicht. Cool, ist dein Ding. Ich sag, ich höre. Nicht, weil ich sie vergötter und so toll finde, sondern einfach, weil ich die Infos
rausfilter. Grundsätzlich will ich niemandem sagen, was er hören und nicht hören soll. Nein. Das überhaupt nicht. Ich finde es trotzdem schade, dass die dann nicht mehr Leute erreichen, weil sie sich, wie gesagt, nicht mäßigen können, weil ihnen einfach Benehmen fehlt. Ganz simpel.
Ja.
Ihnen fehlt einfach Benehmen.
Das ist so. Das ist auch so dieses typische Ami-Ding. Ich glaube, ich habe da, genau, ich war in München bei MTMT letztens, da haben wir auch kurz darüber gesprochen mit Paul Carter. Paul Carter ist so das Musterbeispiel für so einen Ami, der auf der einen Seite ist es der Superchrist, ja, zitiert irgendwelche Bibelverse, packt es in die Story, Gott ist das Allerwichtigste. Auf der anderen Seite dreht er sich um und sagt, du bist ein Hurensohn. Weißt
du? Das meine ich ja. Das ist so random.
Aber okay. so sind, keine Ahnung, so scheint er zu sein. Also ich find's auch nicht cool. Ich will ihn auch nicht verteidigen. Ja, also nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich will nur sagen, ab und zu schwer ist, online die Kontenance zu bewahren. Weißt du? Und
ja, und da will ich ja auch, gebe ich dir ja auch riesen Respekt, dass du dir das alles gibst. Mit den ganzen negativen Seiten, mit den ganzen Kommentaren, wo das Alter, habt ihr das immer noch nicht verstanden, oder? Also wir reden ja nicht über das Gleiche und so. Ich verstehe das ja, dass man auf gar kein, ja alles.
Arne, ich hätte nicht mal ein Problem damit, wenn die Leute Dinge nicht stehen würden, aber darum geht's mir auch nicht. Und darum geht's auch nicht in diesen Kommentaren. Wenn mich jemand etwas fragt oder mir eine DM schreibt, ey, ich freue mich darüber, wenn sich jemand fürs Thema interessiert und eine ernsthafte Frage fragt, dann bin ich da voll drin und helfe auch gerne. Aber um solche Kommentare geht's mir gar nicht. Mir geht's um Kommentare wie so, wenn jemand schreibt so, warum bist du so unsympathisch? Und ich denke mir nur so, ey, ich mach in Zukunft ein Video und lese all meine Kommentare vor. Genau der Kommentar, den ich gerade gesagt habe, war, ich glaube, vor 3, 4 oder 5 Tagen unter einem Video. Und ich denke mir nur so, das schreibst du und bist im Glauben, dass du sympathisch bist? Oder wie soll ich das verstehen? So, weißt du, was ich meine? Mir geht's nicht um fachliche Fragen oder sonst was. Mir geht's einfach um irgendwelche putten Leute, die nichts zu tun haben den ganzen Tag.
Okay, halten wir fest. Ich werde alt und kann das alles, das Drama nicht mehr ertragen. Und Thomas, du bist genau mittendrin.
Scheinbar.
Und du bist auch in dem Alter, wo du das auch perfekt tolerieren kannst und damit auch was Positives schaffen kannst, um jetzt hier einen positiven Abschluss. Ja, auf jeden Fall. Also so macht es ja auf jeden Fall den Eindruck, den Content, den du machst.
Das
nutzt das ja positiv, auf alle Fälle. Also wenn ich dir aber irgendwann dann mal bei WhatsApp eine Sprachnachricht schicke und sage, Dicker, bist genauso ein Spacken geworden, dann musst du aufpassen. Aber das wird hoffentlich nicht passieren.
Ich glaube auch nicht.
Da muss man ein bisschen Zeit vergehen.
Ich bin mit Simon aufgewachsen. Das stimmt nicht. Wir sind nicht zusammen aufgewachsen. Aber ich habe eine lange Zeit mit Simon in Leipzig mehr oder weniger gelebt. Und Simon hat mir den Diplomatismus beigebracht, so also diplomatisch zu bleiben.
Ich wollte gerade sagen, Simon ist da, es ergänzt es sehr, sehr gut.
Ja. Und deswegen wird das wahrscheinlich nie so ganz krass passieren, aber ja, ich teile auch mal gerne aus, was sein muss.
Also. Ja, so ein bisschen Rage ist völlig in Ordnung. Das muss raus.
Gut, ein bisschen ist gut, vieles Schlusswort.
Dann Schlusswort, genau. Schlusswort. Wir brauchen ein bisschen mehr Rage brauchen wir nächstes
Mal. Range brauchen wir auch für den Podcast.
Also. Range of Motion, ja. Nächstes Mal machen wir wieder Range of Motion. Dann gibt's dann Rage inklusive. Ist easy drin. Alright, ja, ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen, whatever. Ja, Jungs, habt ihr noch ein Abschlusswort?
Nein, ich glaube, es wurde alles gesagt.
Es war wieder ein Fest. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Tschüss.